Wir sind wieder unterwegs. Ich bin vom Ruhrgebiet diesmal in den Breisgau gefahren und habe auf Sonne gehofft. Aber nur Wolken und Regen hier derzeit in Sicht. Da muss ich Nils Petersen gleich mal fragen, wie das denn sein kann. Ich habe gedacht, hier regnet es nie. Und ein paar sportliche Fragen, die habe ich für ihn auch noch im Gepäck. Denn er ist der beste Joker der Bundesliga-Historie. Und wen könnte ich besseren fragen als ihn, welche Rolle er sich denn für Dennis Under vorstellen kann bei der WM. Da geht es ja bald los. Und ich würde vom Nils schon auch ganz gerne wissen, was er der deutschen Mannschaft generell gerade so zutraut in Kanada, Mexiko und den USA. Nils.
Hey. Hey. Besuch.
Hi.
Grüß dich, schön dich zu sehen.
Ebenso. Was ist denn hier los? Ich bin extra aus dem Ruhrgebiet hingekommen und dachte, ich habe jetzt hier strahlenden Sonnenschein und jetzt stehen wir hier. Immerhin ist es trocken.
Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, als ich in die Wetter-App geschaut habe und gesehen habe, oh, jetzt kommt der Besuch schon mal von weit weg und dann Toskana Deutschlands. Viel versprochen, aber nichts da.
Ah ja, gut. Aber ich bin ja froh, dass du überhaupt Zeit hast. Du bist ja ein viel beschäftigter Mann so nach der Karriere. Ich habe ja immer so gedacht, wenn ein Fußballprofi die Karriere beendet, dann hat er im Grunde Zeit für alles und kann alles ganz entspannt angehen. Bei dir ein bisschen anders, oder?
Ja, mein ganzes Umfeld dachte, jetzt habe ich mehr Zeit, vielleicht auch mal Dinge nachholen, die während der Karriere irgendwie untergehen oder zu kurz kommen. Aber ich arbeite gerne, ich gehe in Arbeit auf. Ich darf ja zum Glück viel mit dem Fußball auch irgendwie in Verbindung bringen und dann kann ich auch schlecht Nein sagen. Mhm. Und dann macht halt auch alles noch Bock. Also das ist natürlich ein gefährlicher Mix, so dass man dann auch viel unterwegs ist, aber zum Glück wird es akzeptiert, respektiert und ich selber gehe halt drin auf.
Ja, was machst du so alles, wenn du jetzt gerade nicht mit uns vor der Kamera stehst? Du hast ein Buch geschrieben, du gibst, glaube ich, Vorträge. Klar, du bist auch ein Experte sowieso. Bei uns bist du auch bald als Experte im Einsatz, aber das ist der Tag, glaube ich, noch nicht voll bei dir, ne?
Nee, es ist viel. Also ja, man ist ja noch ein bisschen ehrenamtlich unterwegs, dann noch als Schöffe im Amtsgericht. Also viele kleine Sachen, schreibe Kolumnen für diverse Unternehmen und ja, das macht so Spaß. Also manchmal denke ich auch, es wird dann viel, aber das ist vielleicht ein Moment in der Woche, an dem ich denke, ah, es ist zu viel. Mhm. Aber die anderen 6,5 Tage macht es halt so Spaß, dass ich das natürlich dann auch mal in Kauf nehme. Und solange es Spaß macht, keine Ahnung, ist die Motivation so hoch, das ist wie beim Fußball. Also ich hatte ja jahrelang das Privileg, dass mir mein Job Spaß gemacht hat und wenn es so weitergeht, beschwere ich mich nicht.
Und wie ist das, wenn du dann als Schiffer am Amtsgericht auftauchst? Kann ich mir vorstellen, dann gucken die Leute erstmal.
Ja, ist ganz witzig. Also, als ich mich dann dafür beworben habe, weiß ich auch gar nicht, ob ich da reingekommen bin, weil sie vielleicht mich kannten oder weil es einfach gepasst hat. Wir bilden ja sozusagen dann so ein bisschen auch das Volk ab oder die Eltern, weil es gibt ja eine Chefin, einen Schiffer. Mhm. Und es ist, also man taucht mal in andere Sphären ein. Du bist ja in dieser Fußballer-Bubble unterwegs, jetzt auch beruflich. Mhm. Das ist natürlich eine andere Welt als vielleicht diese normale oder auch mal, blöd gesagt, diese Kriminelle. Und da mal einzutauchen oder auch mal ja, in einem Gericht Platz zu nehmen und irgendeine Rolle zu spielen, es hat schon was.
Okay, dann fahren wir jetzt mal an einen Ort, den du besonders gut kennst. Ich hätte jetzt fast gesagt, dein sportliches Wohnzimmer. Ich glaube, passt auch der Begriff, ne?
Ich habe eine Ahnung.
Ab ins Dreisamstadion. Den Weg bist du mit dem E-Bike gefahren?
Den Weg bin ich oft mit dem E-Bike gefahren, aber auch nicht immer. Also, du hast ja heute gesehen, ist nicht immer Traumwetter.
Wenn du dann zum Stadion gefahren bist, ja, sagen wir mal, du hast dann das Auto genommen, hast du dann eine bestimmte Musik gehabt, um dich irgendwie heiß zu machen? Oder?
Also, ich bin wirklich so oldschool, immer Radio. Okay. Aber ich telefoniere sehr viel. Ich telefoniere nie zu Hause. Ich telefoniere natürlich nie im Stadion. Bei Christian Streich war immer Handyverbot in der Kabine. Ich habe dann immer diese 10, 15 Minuten Fahrzeit genutzt, um Familie anzurufen, Freunde anzurufen. Wenn ich auf dem Weg zum Training war, mit meinem Vater darüber gesprochen, über das Training. Wenn ich auf dem Weg zum Spiel war, mir nochmal vom besten Kumpel einen guten Input geholt. Also ja, sehr viel telefoniert.
Aber dreh mal die Lautstärke hoch. Ich habe einen Radiosender eingestellt. Mal gucken, ob der deinen Geschmack trifft.
Sowas holt mich ab.
Ja? Ja, okay, guck mal, hab ich doch richtig.
Guck mal, deutsche Musik, Schlager, bin ja auch Mallorca-Fan, also damit kriegst du mich immer.
Aber eine Karriere als Ballermann-Sänger, ich meine, wir haben vorhin über deine vielen Talente und Fähigkeiten gesprochen.
Schwierig, schwierig. A, bin ich kein guter Sänger. B, ich könnte nur auf Deutsch singen, mit Englisch wird
schwer. Ich hätte jetzt fast gesagt, guter Sänger ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium. Dann.
Stimmt, stimmt. Da wird jetzt nicht auf D-Moll oder E-Dur geachtet, wenn es das gibt. Aber ansonsten, glaube ich, konnte ich besser Fußball spielen als singen. Wird mir zumindest nachgesagt. Aber wenn ich dann mal so ein bisschen mittrellere, so nach der Saison auf Mallorca, das hat schon was. Ich bin ja sonst kein Partygänger, aber wenn man so eine 34-Spiele-Saison hinter sich bringt, dann kann man sich schon mal abfeiern lassen, wenn es gut zu Ende ging.
So, auf welches Tor hast du dein schönstes erzählt? Hier vorne oder da hinten?
Also in dem Stadion, witzigerweise hier, auf die Südtribüne gegen Stuttgart, war ein Chip über Ron Robert Zieler, glaube ich. Haben wir 2-1 verloren, aber Gomez hat sogar nach dem Spiel das Tor gelobt, dass das sehr, sehr schön war. Und ja, war schon im Derby sowieso. Derby-Tore 10 doppelt. Ansonsten habe ich am meisten zweiter Halbzeit erst gespielt bergrunter, also sprich bergab. Das war schon immer eine coole Zeit, wenn du dich dann hier warm gemacht hast hinterm Tor. Ein bisschen beleidigt worden bist von den Gästefans und dann bist du rumgelaufen und dann haben die Fans natürlich immer so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass jetzt irgendwie vielleicht ich dem Spiel noch einen Stempel aufdrücken kann. Das war schon eine sehr, sehr coole Zeit.
Aber du sagst, bergab ist da wirklich ein Gefälle drin, oder?
Das ist ein Gefälle. Du siehst es an der Bande außen.
Ja.
Ja. Es wird dann halt hinten raus, dann die Banden
tiefer. Jetzt verstehe ich, warum du in meine zweiten Hälfte gekommen bist.
1,5 Meter nur bergab. Ja. Also clever. Deswegen habe ich mal gewundert, warum ich so gute Sprintwerte habe. Ja, genau. Also gegen den Ball mal langsam, mit dem Ball schnell.
Sehr gut. Ja, wir machen ja einen Roadtrip. Ich habe ein bisschen was eingepackt.
Okay.
So Tailgating ist in den USA ja eine große Nummer. Ich habe auch ein paar Stühle mitgebracht und auch was zum Durchblättern. Können wir mal eben hingehen.
Freue mich.
Ja, Nils, ich habe hier unsere Archivarin richtige Schätze abgeschwatzt. Die hat mich gebeten, dass wir sehr vorsichtig damit umgehen. Das sind die Sonderhefte von den Weltmeisterschaften. Ein bisschen nass werden sie jetzt. Wir hatten nicht mit Regen geplant. Ich habe mal geguckt, also Jahrgang 88, WM94 war die erste, die du wahrgenommen hast. Passt das?
Ja, 7,50 Mark sehe ich hier. Siehst du, was auch noch daran erinnert. An die guten alten Zeiten. Jetzt guck mal, darf die Archivare nicht gucken.
Nee, aber guck mal, was fällt da raus? Kann hier jetzt noch werden?
100.000 D-Mark-Idee. Erster offizieller Numis-Brief des DFB.
Stark.
Ja, da werden Erinnerungen wach. Ich bin natürlich Dezember 88 geboren, dementsprechend war ich so 5,5, aber habe natürlich Erinnerungen dran. Deutschland ausgeschieden gegen Bulgarien. Letschkow. Mag ich bis heute nicht den Namen.
Ja, das hat mich auch geprägt, muss ich sagen. Die Zeit, guck ruhig rein, ne?
Ja,
kannst ruhig durchblättern, auf jeden Fall.
Ich will keinen Stress mit der Archivarin.
Nein. Ach, guck mal, Pelé da hinten drauf.
Pelé ist krass. Ja.
Wer war so dein Idol damals? Waren das schon Stürmer dann?
Ja, es war tatsächlich, keine Ahnung, ich war natürlich Deutschland-Fan in erster Linie.
Gut, aber die waren schnell raus, deswegen konnte man sich schnell ein anderes Team suchen.
Und mein Team war dann natürlich dann auch der spätere Sieger Brasilien mit Romario Bebeto im Sturm. Den habe ich immer so gejubelt. Immer Baby-Jubel gemacht. Da gab es, glaube ich, weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber da ist es irgendwie bekannt und berühmt geworden, gibt es ja bis heute noch. Taffarel im Tor, Dunga, Cafu hat da
noch schon gespielt. Guck mal, was du das Foto findest.
Ja.
Und dann gehen wir danach zu meinem Favoriten. Ich hatte auch einen Lieblingsspieler. Auf den sind die Brasilianer im Finale getroffen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, du gehst 100% auf Italien.
Ja. Und hast eine Ahnung?
Nee.
Kleiner Tipp, ich wollte mir damals, das hat meine Mutter mir aber nicht erlaubt, eine ähnliche Frisur wachsen lassen.
Okay. Da gehst du auf Roberto Baggio?
Ja, natürlich.
Ah, das Zöpfchen hinten drin, ne?
Ja, aber ja. Ich durfte nicht.
Aber. Ich wollte es aber früher auch mal haben. Das war auch eine Zeit lang in. Man wollte entweder eine Zahnspange haben oder so ein Schwänzchen hier hinten. Aber Roberto Baggio hatte schon eine coole Friese.
Ja, guck mal, da haben wir das mit den Friesen, die Deutschen. Wobei, ich finde, das geht ja noch. Also.
Aber für mich ist es so weit weg, dass ich jetzt überrascht bin, wenn ich alles so drauf sehe.
Aber man wundert sich schon, wenn man die Namen durchgeht, dass es da so früh Schluss war bei dem Turnier. Ne? Aber stimmt da auch einiges, glaube ich, hinter den Kulissen nicht. Der Mannschaftsgeist war nicht mehr so da.
Ja, es muss rumort haben. Aber es sind natürlich auch viele Alpha-Tiere. Wenn ich in oben links Effenberg und oben rechts Basler sehe, so, das ist schon, kann schon mal ein bisschen, kann der Ton ein bisschen forscher gewesen sein.
Na, wir spulen mal ein bisschen vor. WM 2006. Da warst du 17,5.
Ja.
Bei Jena damals.
Karlsruhe Jena.
Schon Perspektive Profi, glaube ich, oder? War noch so auf der Kippe.
Hoffnung, Traum, Ziel nicht. Also das war für mich zu weit weg eigentlich, obwohl man da schon in der A-Jugend irgendwie ganz erfolgreich war. Aber ich war mal eher Realist. Aber dann, klar, so eine WM 2006, das ist ja auch bei den Frauen oder so. Wenn dann irgendwie so ein Highlight ansteht im einen Land, auf einmal gibt es ganz viele neue, die das auch werden wollen. Und das ist immer cool. Also ich glaube, so ein Ansturm darauf oder so einen Hunger nochmal zu kriegen, da irgendwann mal hinzukommen. Und ich war dann auch um die Ecke in Leipzig bei einem WM-Spiel Iran gegen Angola, 0-0.
Aber das war ja egal damals.
Ja, ne? Mega.
Ich bin ein bisschen älter als du. Ich war auch damals als Student bei USA gegen Tschechien in Gelsenkirchen.
Ich wollte auch lieber so ein Spiel schauen. Ja. Und es war wirklich, da kamen verschiedene Kulturen zusammen, verschiedene Werte, verschiedene Charaktere und alle waren gut drauf. Und man hatte so eine gute Zeit, das werde ich nie vergessen. Auch wenn das Spiel jetzt nicht Weltklasse war, aber die Stimmung.
Ja. Gab es da auch jemanden in der deutschen Mannschaft, wo du damals so dachtest, so, den würde ich nacheifern? Oder ist das gar nicht so verankert gewesen? Oder ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man dann eine Perspektive hat, dass man gar nicht mehr so das eine Idol hat?
Ich habe mich dann eher, also ich war einfach Deutschland-Fan. Ich habe eher die Deutschland-Spiele geschaut und das war immer das Nonplusultra und dann alle anderen Spiele natürlich auch. Aber gerade auch dann diese Geschichte mit Kahn und Lehmann und sowas, sowas vergisst man einfach nicht, was da alles so hängen bleibt.
Ja.
Wo man einfach das Gefühl gehabt hat, krass, da ist ein Team. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf 94, dann braucht man sich nicht wundern, warum es vielleicht da so weit ging, weil dann die Egos ein bisschen hinten angestellt worden sind. Und Deutschland war immer eine Turniermannschaft und in einem Turnier mehr als im anderen. Und es hat immer was damit zu tun, wie das miteinander war. Und ich glaube, das war 2006 einfach da, weil alle auch Bock auf diese Heim-WM hatten.
Ja. Dann springen wir zur WM 2014. Damals war das Team, ja, im Grunde auch, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Das war meine erste Weltmeisterschaft, die 5 Wochen in Brasilien. Die werde ich, glaube ich, nie vergessen.
Ja.
Du warst damals ja auch schon lange Profi. Du hattest schon die Zeit beim FC Bayern. Hast du manchmal so im Kopf, boah, wenn das in München damals besser geklappt hätte, dann wäre das vielleicht ein Team gewesen, wo ich es auch hätte reinschaffen können?
Gar nicht. Habe mich gar nicht mit auseinandergesetzt.
Ja.
Ich kannte meine Rolle damals auch bei Bayern hinter Mario Gomez. Und dann, keine Ahnung, die WM zu verfolgen und zu wissen, meine Ex-Kollegen wären gerade Weltmeister, das war, fand ich super. Also da war eher so ein Stolz da, das zu sagen, das sind Kollegen von mir. Klar, ich war dann schon mittlerweile in Bremen. Aber zu sagen, ich kenne die Jungs und die haben gerade was ganz, ganz Großes gewonnen, nee, dafür bin ich auch zu sehr Fan und kannte zu sehr meine Rolle, meine Position, deswegen, ja.
Aber kann man noch, wenn man Profi ist, kann man dann noch richtiger Fan sein bei so einem Turnier? Also
ich glaube, man hat dann einen zu professionellen Blick drauf. Ich bin ja nicht der Hardcore-Fan, irgendwie der Ultra, der da jetzt durchdreht, der dann irgendwie 4 Tage schlechte Laune hat, wenn die Mannschaft verliert. Ich vermisse es manchmal. Aha. Ich beneide jeden Fußballfan, ob er jetzt von Dortmund, von Freiburg, von VfB Bochum, egal. Vom VfL Osnabrück, egal welche Liga, Woche für Woche richtig mitzufiebern. Es kostet dich Körner, es kostet dich Haare, es kostet dich alles, Energie ohne Ende. Aber in ein Stadion zu gehen und so mitzufiebern, vermisse ich manchmal. Weil man halt, wenn man selber aktiv dabei war, einfach irgendwie den Blick dafür verliert, dann ist der anders. Ja.
Das war schon ein ganz, ganz besonderes Turnier. Und so mit dem Blick jetzt, der Erfahrung Brasilien, danach dann Russland, Katar. Aber da bin ich echt gespannt, was macht die Mannschaft dann in Winston-Salem, in dem Trainingslager? Weil es ist ja auch eine lange Zeit, das kannst du besser einschätzen als ich.
Es ist wahnsinnig lang. Also ich meine, ich habe auch zum Beispiel die Olympiade ging auch mal ein paar Wochen. Also wenn du dann aufeinander hängst, das schweißt dich wahnsinnig zusammen. Und es schadet natürlich nicht, zum Essen zu gehen und sich auf die anderen zu freuen, zur Physiotherapie zu gehen und einen guten Kontakt zu den Physios zu haben, auf dem Trainingsplatz ein gutes Miteinander zu haben, weil du wirklich dann davon abhängig bist, hast du morgens Bock aufzustehen? Hast du Bock zum Training zu gehen? Hast du Bock in den Mannschaftsbus zu steigen?
Du hast gerade schon angesprochen, zu 16 Olympia Silber gewonnen, damals in Rio. Du hast den Elfmeter verschossen.
Ja.
Das können wir, glaube ich, du gehst ja mittlerweile auch, glaube ich,
ist verjährt. Es ist verjährt.
Ne? Ja.
Es ist natürlich immer das Glück, wenn die Erwartungshaltung nicht riesig ist. Mhm. Ja, wenn wir jetzt Deutschland zur WM fahren sehen und haben die Erwartungshaltung, sie müssen gewinnen, werden wir enttäuscht sein, wenn sie im Viertelfinale rausgehen. Und 2016 hatte man nicht die riesigen Erwartungen an uns. Und wir hatten trotzdem eine gute Mannschaft. Wir hatten coole Jungs dabei. Ich glaube, dass man sich dann als Fan und Zuschauer auch damit identifizieren kann, dass man sagt, oh ja, guck ich mir gerne an. Das wirkt harmonisch und sympathisch miteinander. Und dann konntest du auch Brasilien mit Neymar und Co. Paroli bieten. Hat nicht ganz gereicht am Ende. Aber die Wochen waren schon echt, also ich war sehr, sehr wehmütig, als ich dann auseinandergegangen bin von der Mannschaft und wir uns da verabschieden mussten.
Für den deutschen Fußball war das so eine Umbruchszeit. Du hattest 2014 die Weltmeister. Davon sind dann ein paar nach und nach in Rente gegangen. Dann gab es die Konfettsieger 2017. Dann stand die WM 2018 an und eigentlich war ja so die allgemeine Meinung, na, die können schon was reißen da wieder bei dem Turnier. Du warst ja auch im vorläufigen Aufgebot. Korrigier mich, aber es war doch so, dass du, glaube ich, quasi nachnominiert wurdest für die Vorbereitung, dann die Vorbereitung gemacht hast und dann nicht zum endgültigen Kader gehörst.
Also ich hatte noch kein Länderspiel für Deutschland bestritten und wurde im Mai angerufen, dass ich mit ins Trainingslager gehe, wo 27 Spieler mit am Start sind und 23 am Ende im endgültigen Kader sein werden. Deswegen, ich konnte mich schon darauf einstellen, dass ich eventuell noch rausfliege, einer von den 4 bin. Und war ja auch so ein bisschen auch ein Überraschungsmoment, sag ich mal, in der Ankündigung des Kaders. Und habe deswegen auch einen ganz okayen Umgang mitgefunden, weil die Enttäuschung nicht so riesig war, weil ich wusste, klar, ich gehöre dazu und konnte mich so ein bisschen darauf einstellen, durfte trotzdem meine ersten Länderspiele machen. Das bleibt eigentlich eher hängen. Und ich bin ganz ehrlich, sind wir wieder beim Thema Team, Zusammenhalt. Das war 2018 nicht das Nonplusultra, ohne jetzt den großen Vergleich zu haben. Aber ich bin nach Hause. Und viele haben gedacht, ich bin jetzt einfach so nachtragend und sage, die kommen nicht weit. Aber es war einfach mein Gefühl.
So, ich würde sagen, wir skippen mal die WM 2022. Da gab es aus sportlicher deutscher Sicht auch nicht so viel zu sagen. Und wir werden mal selber sportlich.
Okay.
Denn USA ist auch Cornhole. Kennst du das?
Das ist ein typisches Spiel, das wir immer aus dem Pickup rausholen wahrscheinlich.
Ja, genau. Wir holen das jetzt auch mal raus.
Okay.
Dennis Undaff. Der Bundestrainer hat sich festgelegt und hat gesagt, das ist mein Joker. Das ist zunächst mal die Rolle, die er hat. Siehst du ihn auch eher als Joker oder ist Undaff vielleicht für dich sogar der Startelf-Spieler?
Naja, mein Wunsch ist manchmal schon, einen klaren Neuner als Startelf-Spieler zu haben, weil Woltemade ist schon jemand, der auch gerne andere einsetzt.
3-1 übrigens.
Ich weiß, hab's gesehen, kann rechnen. Und dann, klar, Hast du mit Havertz jemanden, der auch nicht der klare Neuner ist? Aber ich bin einfach realistisch und sage, ja, Undav ist ein Joker. Und es schadet nie, jemanden reinbringen zu können, der für ein Tor noch gut ist. Weil wir haben in den letzten WMs gesehen, auch mit Füllkrug oder so, wenn du einen Spieler hast, der das Spiel nochmal vielleicht ändern kann einfach. Und die Spiele sind mittlerweile auch so eng beieinander, dass dann wirklich auch ab der 70. das Spiel entschieden werden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass er dann so ein Spieler ist, den du ab der 70. bringen kannst.
Du warst ja auch nicht von Anfang an Joker, beziehungsweise Joker zu sein. Boah, stark. War jetzt ja auch nicht von Anfang an deine Lieblingsrolle.
5-3 übrigens, ja.
Hast du einen Tipp für Dennis, wie er das vielleicht für sich gedanklich auch verarbeiten kann, um dann wirklich auch einen Impuls setzen zu können?
Es ist natürlich ein Unterschied, ob du beim VfB Stuttgart auf der Bank sitzt oder bei der deutschen Nationalmannschaft, wo die Besten der Nation zusammenkommen. Aber einfach die Rolle als Einwechselspieler zu sehen, nicht als Auswechselspieler, dass du einfach ein Gefühl dafür kriegst, 1-1, dass du ein Gefühl dafür kriegst, ja, der Trainer sieht ohne dich in der Chance die Startelf oder die Chance auf den Sieg höher, ohne dich in der Startelf, aber du musst es wechseln. Du musst sagen, die Chance ist höher, wenn ich ab der 70. das Spiel halt verändern kann. Dass sozusagen der Gegner müde ist, du der Mannschaft nochmal Hoffnung geben kannst, weil du derjenige bist, der vielleicht dann die letzten 20 Minuten der Beste auf dem Platz bist. So. Und das ist immer eine Frage der eigenen Stimme, der eigenen Kommunikation, wie man mit sich selbst auch hart ins Gericht geht oder auch urteilt. Und da muss man immer ein bisschen positiver bleiben.
Jetzt lenke ich dich mal nicht ab.
Och, guck mal, ich habe so einen Linksdrei.
Vielleicht sollte ich doch eine Frage stellen.
Ey, das ist der Wahnsinn.
Jetzt haben wir Nick Boltemade, der bei Newcastle gerade nicht die leichteste Situation hat. Glaubst du, das könnte ein Problem werden? Weil ich glaube, der hatte sich ja schon so in der Öffentlichkeit als Nummer 1 Stürmer etabliert jetzt die letzten Monate.
Ja, zum Glück ist es immer ein Unterschied, Vereinsfußball und Nationalmannschaft, dass du einfach, schade, dass du da einfach dann nochmal anders performen kannst, nochmal bessere Mitspieler hast. Newcastle ist jetzt auch nicht die
Top-Mannschaft. Ja, dann müssen wir jetzt in den Tiebreak gehen.
Newcastle ist nicht die Top-Mannschaft national. Ne? Ist dann auch schwerer, dort Tore zu erzielen, als vielleicht dann zum Beispiel für Bayern München oder Borussia Dortmund. Aber ich glaube schon, dass er sich in der Nationalmannschaft wohler fühlt. Da ist er dann auch vielleicht so, hat er ein besseres Gefühl für. Aber ja, er hat nicht so performt, wie er sich selbst vorgestellt hat und wie wir uns vielleicht das auch alle erhofft haben. Deswegen ist aber so ein Turnier manchmal eine Möglichkeit, dann auch mit diesen Testspielen vorher dich dann auch so ein bisschen in Position zu bringen, ein gutes Gefühl zu kriegen, weil vorher Füllkrug jetzt auch nicht die Riesensaison in Dortmund hatte und trotzdem der EM den Stempel aufgedrückt hat. Also das geht dann schon. Ja.
Sind so insgesamt bei der deutschen Mannschaft jetzt ein paar Wochen vor Turnierstart noch zu viele Fragezeichen, um so ein richtiges Gefühl dafür zu entwickeln, wie weit kann es gehen?
Fragezeichen sind nie gut, aber ich glaube, die haben alle Nationen. Also es geht immer darum, dann wird immer noch Neuer ins Gespräch gebracht. Was macht das mit dem Olli Baumann? Dann ist die Frage, ist Musiala richtig fit? Und Gnabry fällt plötzlich aus. Und wer spielt denn eigentlich dann auf der Neuen? Das ist aber vor so einem Turnier ganz normal. Davon leben wir auch am Ende. Am Ende bin ich trotzdem so jemand, der einfach so einen Experten wie Nagelsmann vertraut und dem Trainerteam, der sagt, okay, der wird die beste Elf aufstellen. Er hat einen guten Kader zur Verfügung. Ob es reicht für ganz oben, ja, für Finale, wird man sehen. Aber ich glaube, wenn man jetzt umherguckt, es gibt gerade Ende der Saison immer ein paar Verletzungen, immer ein paar Formschwankungen, die wird es auch immer geben. Aber dann am Peak da zu sein, das können halt Topspieler. Und da vertraue ich dann auch auf die Kimmis und Schlotterbecks und Tars und Co.
Wenn wir jetzt hier das Finale, machen wir jeder einen Wurf? Oder?
Okay. Ja?
Soll ich vorlegen?
Fang an jetzt bitte.
Okay, dann überleg du dir mal deinen WM-Tipp. Wer wird Weltmeister und wie weit kommt die deutsche Elf? Jetzt habe ich hier Druck.
Einen habe ich dir auch gegeben. Ich wusste, ich muss einen machen. Siehst du das?
Ah! Knapp.
Ich muss schießen, drin. Ich darf nicht werfen. Aber jetzt kann ich meinen WM-Tipp geben. Ich sage, Deutschland wird Weltmeister.
Deutschland wird Weltmeister?
Ja, sie überraschen.
Das
ich finde, es haben sie nicht alle auf dem Schirm. Mhm. Ich finde, die Konkurrenz ist stark, aber da ist jetzt keine Nation dabei, wo ich sage, da müssen wir uns jetzt wahnsinnig vor erschrecken. Deswegen mag der eine oder andere vielleicht den Tipp belächeln, aber ich glaube, am Ende habe ich recht.
Ich bin gespannt. So, ich habe dir auch noch was mitgebracht jetzt. Vielleicht ein kleiner Trost für die Niederlage hier gerade.
Die brauche ich auch.
Ein eigenes Kicker-Cover.
Geil. Krass. Sehr geil.
Musst du mal gucken, ob du mit allen Überschriften einverstanden bist und ob wir irgendwas vergessen haben. Der Spruch ist natürlich Weltklasse, ne?
Ja.
Früher habe ich 80 Minuten zuguckt, heute 90.
Der hat mir auch noch einen Preis gebracht. Wow.
Stimmt.
Richtig, richtig stark.
Vielen Dank, dass wir hier den Tag mit dir verbringen konnten. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal schnell das Auto ein, dann fahre ich dich rum und dann geht's für mich weiter. Denn wir haben noch ein bisschen was vor auf der Route 26 auf dem Weg zur WM. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der WM dann im Kickerstudio wiedersehen.
Das machen wir, Matthias. Danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Sehr gefreut. Und Glückwunsch zum Sieg.
Danke, danke.